Leaders and Missions. Der Podcast für Visionäre, Gestalter und alle, die Wirtschaft, Gesellschaft und Innovation aktiv mitgestalten. Wir sprechen mit Menschen, die uns dadurch inspirieren, was sie auf den Weg bringen. Mit Macherinnen, Kreativen und Leadern, die durch ihre Visionen und Missionen den Wandel vorantreiben. Ich bin Carolina und heute spreche ich mit Nikolaus Schnetzer.
Ich persönlich bin da wahrscheinlich schon noch oldschool, sich persönlich zu sehen und das regelmäßig ist ganz was anderes, wie wenn man sich nur quasi über den Bildschirm sieht. Und ich finde, man braucht's und wir zumindest bei uns im Team haben es so, dass wir einen festen Tag im Monat haben, wo wir uns an zwei Tagen dann sehen, wo wir über die verschiedenen Standorte kommen, entweder in Berlin oder in München, um dann wirklich sich physisch zu sehen und in Austausch zu kommen und eben auch mal vielleicht über was anderes zu sprechen, außer gerade das Business. Das schafft man ja sonst eher nicht, wenn man quasi vor der Mattscheibe zu Hause sitzt.
Herzlich willkommen, lieber Nick. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute diese Aufnahme gemeinsam machen.
Hallo Lina, ich freue mich auch sehr, dich wiederzusehen.
Nick, wir fangen mal ganz einfach an. Wer bist du? Was machst du? Was ist dir wichtig? Erzähl uns doch einfach mal ein bisschen was von dir.
Okay. Also Lina, ich bin der Nick Schnetzer, bin 44, wohne mit meiner Familie im Münchner Süden. Und ich arbeite für Elli, das ist eine hundertprozentige Tochter von VW. Die Firma nennt sich tatsächlich eigentlich Volkswagen Group Charging GmbH. Da versteht man schon ein bisschen so, es geht quasi ums Laden- und Energiethema bei uns. Und ich leite dort das Produktmarketing im Bereich Residential. Das heißt, es geht immer um sämtliche Lademöglichkeiten von Elektrofahrzeugen bei dir zu Hause und wie du an den Strom kommst und das möglichst effizient, einfach für den Kunden zu machen und aber auch halt eben nachhaltig.
Genau. Ich bin mal ganz neugierig. Darf ich dir eine neugierige Frage stellen?
Selbstverständlich.
Ja, ich finde es ja immer ganz spannend, wie jeder so tagtäglich arbeitet. So, gerade in diesem extremen Wandel, in dem wir uns befinden, KI hat massiv Einzug genommen in unsere Arbeitswelt. Wie arbeitest du? Also wie sieht das so aus? Ich meine, ich weiß, ihr seid innerhalb des Konzerns eine kleine Bubble, die unfassbar viel bewegt. Wie machst du das tagtäglich? Welche Tools nutzt du? Was arbeitet ihr agil? Arbeitet ihr nicht agil? Wie macht ihr das tagtäglich?
Ja, also zum Schluss sind wir als so kleines Startup von VW, als so Speedboat, vor 4 Jahren gegründet und da waren wir wirklich noch ganz weit weg vom Konzern. Und als ich angefangen habe, war ich bei den ersten 50 Mitarbeitern dabei und man hat es tatsächlich nicht, wir waren nicht in Wolfsburg, es waren ein paar Leute in Wolfsburg, aber um Leute zu rekrutieren im Thema Charging und Energy, hat man eben zusätzlich auch noch andere Standorte eben geöffnet und damals waren am meisten in München, aber wir haben auch einen Standort in Berlin, ein paar Leute auch in Wolfsburg und jetzt ist es quasi, ich würde sagen, eher ausgemittelt, je nachdem, was man so für ein Jobprofile hat, ist es einer der Standorte. Wir haben tatsächlich eine 100% Homeoffice-Regelung. Ich bin jetzt gerade im Büro, weil wir Donnerstag bei uns im Team so unseren Bürotag haben, dass man sich mal sieht, aber in der Regel sieht man sich nicht und wir sind Deutschland verbreitet. Also wir sitzen irgendwo in Deutschland und wir haben auch einige Kollegen, die ganz, ganz selten tatsächlich im Büro sind und die sehen wir eigentlich nur bei so Team-Events. Also deswegen ist es sehr, sehr digital. Als ich damals bei Elli angefangen habe, war direkt in der Hochzeit von Corona und man konnte sich das ja alle nicht vorstellen, aber tatsächlich war da Elli, dadurch, dass es halt schon sehr softwarelastig ist, alles darauf vorbereitet. Wir arbeiten sehr digital und natürlich die ganzen Software-Teams und bei uns sind über die Hälfte sind Software-Kollegen, arbeiten wir natürlich alles in Agilität und mit 2-wöchigen Sprints. Genau. Muss man mal sagen, rein natürlich auf Hardware-Seite und mit dem nahen Zusammenspiel mit Volkswagen und der Nähe wird es immer schwieriger, beziehungsweise muss man sich da stärker anpassen von unseren 2-wöchigen Sprints doch zu deutlich längeren Taktungen, die man natürlich irgendwann in der Fahrzeugentwicklung hat.
Und Wie empfindest du das so persönlich? Ich habe mich da gerade letzte Woche mit jemandem drüber unterhalten. Die wollen alle ins Büro bekommen, weil sie sagen, sie bekommen dann gerade das Thema also Entwicklung von Produkten. Man muss doch mal zusammen sein, man muss es spüren. Man braucht so den, ich sag mal, den physischen Kaffee zwischendurch. Habt ihr da so Routinen für euch entwickelt, wenn ihr 100% remote seid?
Also wir ermöglichen 100% remote, aber auf HR-Seite investieren wir auch richtig in die drei Standorte. Wir ziehen gerade alle drei Standorte nochmal um. In Wolfsburg ist es bereits passiert, in Berlin auch. Und in München steht er jetzt im Herbst an, um richtig coole Büros zu haben, um schon die Möglichkeit zu haben und auch die Leute zu incentivieren, komm ins Büro. Weil ich persönlich bin da wahrscheinlich schon noch oldschool, sich persönlich zu sehen und das regelmäßig, ist ganz was anderes, wie wenn man sich nur quasi über den Bildschirm sieht. Und ich finde, man braucht es, und wir zumindest bei uns im Team haben es so, dass wir einen festen Tag im Monat haben, wo wir uns an zwei Tagen dann sehen, wo wir über die verschiedenen Standorte kommen, entweder in Berlin oder in München, um dann wirklich sich physisch zu sehen und in Austausch zu kommen und eben auch mal vielleicht über was anderes zu sprechen, außer gerade das Business. Das schafft man ja sonst eher nicht, wenn man quasi vor der Mattscheibe zu Hause sitzt.
Ich würde noch einen Nachsatz dazu geben. Ich finde das überhaupt nicht oldschool. Ich finde, das ist ein Urbedürfnis des Menschseins, sich auch quasi zu begegnen. Also nicht nur digital zu begegnen. Ich glaube ganz fest daran, dass man in Zukunft eher so auf diese hybriden Lösungen, die wirklich in guter Balance funktionieren. Und das heißt nicht, dass das da einen Weg für alle gibt, sondern ich glaube, Menschen sind halt unterschiedlich und haben unterschiedliche Bedürfnisse, und so werden sich halt auch Firmen automatisch dementsprechend halt anpassen.
Genau so ist, also das finde ich eigentlich auch das Schöne, dass wir die Freiheit haben bei uns innerhalb von Elli, dass wir die Teams uns selber so organisieren können, dass wir das so machen, dass es für uns im Team passt. Und der Rhythmus, den wir jetzt gefunden haben, dass wir zumindest in so dem Subteam uns tatsächlich in einem Daily jeden Morgen in der Früh sehen, um sicher zu gehen, hey, wie geht's dem eigentlich? Wie ist es so, dass man so einen Touchpoint hat, das tatsächlich tut es gut. Und häufig löst man dort dann schon mal schnelle Themen. Was steht so an dem Tag an? Was wollen wir an dem Tag erreichen? Und dann eben als nächster Schritt dieses wöchentliche Mieten, zumindest von den Leuten, die am gleichen Standort sind, und dann übergreifend vom Standort das Monatliche, was auch gut tut. Genau. Ja.
Und kleine Zwischenfrage an der Stelle. Bist du Team Bildschirm an oder Team Bildschirm aus?
Das muss ich sagen, ganz klar Teambildschirm an, und es war von Anfang an bei Elli ganz klare Ansage, wir haben immer den Bildschirm an, wir müssen uns sehen. Wir versuchen das quasi auch mit unseren anderen Marken, mit denen wir viel zusammen sind, dort ist es nicht so ganz Usus, aber für uns ist es ganz klar, wir als Aliens haben ganz klar immer den Bildschirm an, dass man sich sieht. Also viel persönlicher, ist ein ganz anderes Gefühl, so wie bei uns jetzt auch, wenn man sich sieht. Man muss ein bisschen die Mimik sehen, genau.
So, jetzt seid ihr beruflich natürlich ganz tief in den Themen Mobilität, E-Mobilität, Ladeinfrastruktur drin. Wie stellst du persönlich dir denn die ideale Ladeinfrastruktur vor?
Die ideale Ladeinfrastruktur, idealerweise würde der Kunde gar nicht mitkriegen. Das heißt, wenn du mit deinem eigenen Auto, ich weiß ja, du fährst einen ID.Buzz, wenn du mit dem in die Garage bei dir reinfährst, fährst rein, du hast ein Wireless Charging, steigst einfach aus und alles läuft automatisch, ohne dass du dich irgendwie drum kümmern musst. Und wir im Hintergrund machen quasi in unserem Backend die optimale Ladeplanung für dich. Wir wissen genau, die Lina will am nächsten Tag, fährt sie irgendwie eine relativ weite Fahrt, da muss das Auto ziemlich vollgeladen sein, irgendwie mindestens 80% State of Charge. Wir wissen aber jetzt, warst du gerade unterwegs und das Auto ist fast leer. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie 10 Stunden Zeit, das Auto vollzuladen, und wir machen das im Hintergrund genau so, dass es möglichst günstig ist und nachhaltig und du eigentlich gar nichts machen musst. Das wäre eigentlich aus meiner Sicht das Ideale. Und das finde ich das Schöne, dass wir Nachhaltigkeit und Kostensparen in eins bringen können. Also wir können netzdienlich laden und Geld sparen. Und diese Kombination finde ich persönlich super spannend.
Jetzt weißt du natürlich auch, dass Ladeinfrastruktur einer meiner biggest pains ist aktuell. Ich liebe meinen ID.Buzz, ja, ohne jetzt groß Werbung für den VW-Konzern zu machen. Ich liebe dieses Auto wirklich. Ich war eine der First Mover. Ich habe das erste Modell, man könnte auch was sagen, aka Beta-Version, alles was jetzt. Aber ich liebe es trotzdem.
Das ist schön zum
Hören. Na, ich komme ja aus der Softwareentwicklung. Also von daher weiß ich auch, dass man da die Ersten, die gehen da halt ein paar Schritte, egal bei welchen Produkten das ist. Stand heute finde ich, dass es wirklich ein gutes Produkt ist. Aber mein größter Schmerz ist tatsächlich, mich außerhalb von Berlin weiter zu bewegen. Das heißt, wir nutzen den Bus wirklich in einem sehr engen Radius. Und das hat nicht nur was mit der Batterieladekraft zu tun. Da kommt jedes Fahrzeug an seine Grenze und da hat auch jeder seinen individuellen Schmerz, wie weiterfahren soll im Regen. Aber es ist eigentlich nicht das Fahrzeug, es ist die Infrastruktur und die Art und Weise, wie wir laden, Stand heute. So, jetzt frage ich mich natürlich als Nachhaltigkeitsfreundin, wo geht es hin? Was können wir da machen? Und in dem Zuge bin ich halt über euch gestolpert. Und deswegen mal die Frage an dich, weil du natürlich noch viel tiefer in den Themen steckst. Wo stehen wir denn Stand heute aus deiner Sicht? Weil ich bin aus User-Sicht, ich bin frustriert, muss ich sagen, was das angeht.
Okay, also zum Schluss ist es so, wir sind, glaube ich, also zumindest Und das trifft es eigentlich auch ganz gut, wo wir als Elli damals gegründet worden sind. Das war kurz bevor die ersten ID-Modelle auf den Markt kamen. Und da war es so, Elli soll einfach dafür sorgen, dass der ID.Buzz oder der ID.3-Kunde einfach laden kann. Das heißt, wir müssen quasi sicherstellen, da gibt es eine Wallbox für zu Hause, die der Kunde kaufen kann, dass die Kunden die Möglichkeit haben, zu Hause zu laden. Und das sind aktuell noch sehr, sehr viele. Also bei den ersten 2 Jahren waren es tatsächlich über 95% der Leute konnten zu Hause laden und die haben dann auch hauptsächlich natürlich zu Hause geladen, weil das einfach das allerbequemste ist und muss man dazu sagen, auch das günstigste. Das würde ich sagen, da kann man inzwischen einen Haken dran machen. Da gibt es Lösungen von uns, gibt es Lösungen vom Wettbewerb. Das kann man machen. Da kommen wir gerade so in die neue Ära. Da geht es jetzt nicht mehr nur darum, dass es laden kann, sondern dass man eben günstig laden kann, dass man halt eben auch wirklich den Vorteil von der Elektromobilität hinkriegt, dass man zu Zeiten lädt, wann der Strom einfach günstig ist oder noch besser, dass man dem Kunden eine PV-Anlage aufs Dach schraubt und der Kunde sogar seinen eigenen Strom selber produzieren kann. Das finde ich ja das Allertollste, dass ich produziere meinen eigenen Strom und verfahre den und es funktioniert in unserem Breiten so 8-9 Monate vom Jahr wirklich ganz gut, dass man seinen komplett eigenen Strom selber produzieren kann und den verfahren kann. Damit bin ich natürlich ziemlich autark von irgendwelchen großen Energieversorgern und natürlich von Gaskraftwerken, Kohlekraftwerken. Das ist gut. Und in Zeiten, wenn man quasi keinen Sonne hat oder kein eigenes Dach hat, dass man dann zumindest einen dynamischen Stromtarif nutzt, was außerhalb von Deutschland schon ziemlicher Standard ist, aber bei uns geht die Welle gerade los und dass man dann zur Zeit lädt, wenn der Strom einfach sehr günstig ist, an der europäischen Stockpreis, also am EPEX, genau. Das ist so der Punkt für zu Hause. Ja. Jetzt kommt es zu dir, weil bei dir geht es ja um das Laden unterwegs.
Genau.
Das ist ein anderer Punkt, den wir bei Elli tatsächlich auch bedienen. Das ist das Charged Public, wie wir es nennen, also das Unterwegsladen. Dort haben wir eine Ladekarte für unsere verschiedenen Marken und auch für jede Kunden. Und inzwischen sind es in Europa über 700.000 Ladepunkte, an denen du laden kannst. Und natürlich ist es noch ein bisschen anders wie jetzt beim normalen Tanken von deinem Fahrzeug. Du musst in deiner App schauen, wo will ich hinfahren und wo gibt es jetzt verschiedene Ladepunkte. Aber ich würde sagen, das ist inzwischen schon auf dem Level, dass die App auch so ist, ich sehe genau, da will ich hinfahren, ich wähle aus, muss ich ganz schnell laden, eher langsam laden, was habe ich vielleicht sonst noch für Grundbedürfnisse außenrum, soll da irgendwie Spielplatz oder Essen sein, das kann ich inzwischen alles filtern in Apps, mir dann raussuchen. Und auch in einem Level, dass das in Europa weit wirklich gut funktioniert. Also wir waren gerade jetzt in den Pfingstferien in Rom, sind von München aus auch über 900 Kilometer. Also man macht sich am Anfang schon immer so einen Plan, da oder da will ich vielleicht laden. Aber tatsächlich ist es so, dass die Reichweite von den Fahrzeugen und die Geschwindigkeit vom Laden inzwischen so schnell ist, dass zumindest wir mit einer Familie mit zwei Kindern immer häufiger stehen bleiben müssen, weil irgendeiner Pipi muss oder essen muss, bevor wir eigentlich dann den nächsten Ladepunkt erreichen. Also das würde ich sagen, ist inzwischen ganz gut. Von dem her, glaube ich, müssen wir nochmal eine Session machen, wie du bei dir im Umkreis lädst und wie du das bei dir auch im Auto einstellen kannst, dass du diese Ladepunkte findest und dann auch lädst. Weil ich würde sagen, das geht ganz gut. Wo wir, glaube ich, noch eine riesen Baustelle haben, generell bei der Ladeinfrastruktur, ist das, wir nennen das intern so Destination Charging oder Charge at Work, dass man wirklich sicherstellt, dass man auch Ladepunkte hat an Supermärkten, bei dir am Arbeitsplatz und sowas. Das ist, würde ich sagen, noch ein Riesenpotenzial, was überhaupt noch nicht gehoben ist. Also ich kann es nur für uns sprechen, bei uns gibt es so ein kleines Industriegebiet, da ist ein Edeka, da ist ein Hagebaumarkt, da ist ein Aldi und genau ein Getränkemarkt. Und da hat die ENBW, ich glaube, 24 Schnellladepunkte hingebaut vor ein paar Jahren. Und am Anfang dachte mir, wer lädt denn da? Also das schafft man doch nie, weil da war halt Elektromobilität gerade am Anfang. Jetzt, wenn man da am Wochenende hinfährt, muss man schauen, dass man überhaupt noch einen Ladepunkt kriegt.
Ja. Also,
aber weil das ist halt dann das Coole, man geht zum Einkaufen und lädt parallel. Also, und ich glaube, das ist auch eine riesen Business-Chance für Supermärkte und für Hagebaumärkte oder irgendwelche Baumärkte, dieses Klientel so anzusprechen, wenn man halt zwei Sachen miteinander verbinden kann.
Ja, ja, würde ich auch unterstützen. Gibt es tatsächlich hier in Berlin noch viel zu wenig. Also wir haben ganz viel diese, ich sag's immer so, diese Laternenladestationen.
Genau, ja.
So, also das hilft halt nicht. Also da musst du ja quasi 3 Tage stehen, um voll zu sein.
Ganz so schlimm ist nicht, aber du brauchst mindestens die ganze Nacht.
Ja, ja, ich weiß. Genau, und die sind dann meistens auch, also fast immer besetzt, weil da irgendjemand immer sich dran hängt. Ja, also da irgendwas Freies zu finden, das ist also fast gar keine Chance. Und ich kenne tatsächlich in meinem näheren Umkreis nur einen einzigen Supermarkt, der eine Ladestation auf seinem Parkplatz hat. Eigentlich zwei, eine Schnelllade und ein etwas langsameres Modell. Und die sind auch immer besetzt. Da könnten locker nochmal so 10 weitere oder mehr halt sein oder eigentlich alle Parkplätze könnten halt vollgebaut werden, weil das ist eine echte Chance. Also aus Erfahrung an so einer Schnellladestation 20 Minuten maximal bin ich durch. So lange brauche ich auch mindestens im Supermarkt. Mindestens. Ja.
Genau. Also so gehen wir tatsächlich einkaufen inzwischen. Wenn man das weiß, fährt man da hin, weil man die Leute bleiben ja dann auch Gott sei Dank nicht länger stehen an solchen Säulen, weil es ja dann auch teuer wird und man ist ja nicht 3 Stunden beim Einkaufen. Und diese Kombination, dass man quasi eigentlich diese Schnelllade-Hubs auch in Städten stärker baut, ist ganz klar, merkt man jetzt ja auch in der Industrie, das ist jetzt angekommen, dass man das machen muss. Diese Plätze zu identifizieren ist gar nicht so leicht, genau. Aber that's the way to go.
Und das macht ihr ja auch tatsächlich. Ihr sprecht aktiv diese potenziellen Standorte an, wenn ich das verstanden habe, oder? Also wenn ihr
unterwegs seid. Ja, wir bauen tatsächlich dann nicht diese Ladestandorte auf. Wir haben Ladesäulen im Portfolio, die man sehr schnell dort nutzen kann. Also das ist, wir nennen das so eine Flexpole. Das ist eine Schnellladesäule, die aber ans Niederspannungsnetz angeschlossen werden kann und damit halt in dem Aufbauzeiten deutlich schneller ist, weil man die halt langsam laden kann und das ist ein gepufferter Speicher. Letztendlich ist es wie eine große Batterie, die ich dann schnell entladen kann und damit viele Autos schnell laden kann, aber es ist halt nicht so teuer und nicht so lang dauert, um das aufzubauen. Und so wollen wir das eben unterstützen, dass eben auch an Stellen wie auch an Autobahnen und sowas, möglichst schnell diese Ladeinfrastruktur aufgebaut werden kann, ohne dass ich jetzt ewig große Erdarbeiten brauche oder auch jetzt Zulassungen brauche.
Das heißt, ich höre es so ein bisschen raus, ihr versucht damit so dieser Hürde zu begegnen, dass es ein sehr anstrengender Schritt ist, dahin zu gehen, selber sich so eine Infrastruktur hinzustellen als Landlord, wenn man so will. Richtig?
Genau. Oder auch, ich sage jetzt mal, auch an Events und sowas. Also, dass es halt möglichst einfach ist, die Elektromobilität erlebbar zu machen und auch an Orten, wo man sonst denkt, ja, wie kriege ich denn jetzt da irgendwie eine Schnellladesäule hin, was halt oft nicht so leicht ist. Dafür haben wir eine Lösung, genau.
Mhm. Events finde ich spannend, weil da fahren ja auch viele hin.
Genau.
Und so haben wir uns ja auch kennengelernt auf dem GreenTech Festival. Das heißt, wenn ich so Veranstalter bin und ich weiß, ich habe eine gewisse kritische Masse an ja, E-Mobilitätsanreisenden oder ich möchte zum Beispiel auch, was ja auch eine Möglichkeit ist, so meinen Shuttle-Service von VIPs oder anderer Logistik, die ich habe, halt e-seitig organisieren, infrastrukturell. Das heißt, man könnte eine eurer Säulen quasi sehr, sehr schnell dort aufstellen.
Genau, weil man eben keine zusätzlichen Erdbaumaßnahmen hat, sondern man kann so eine Flexbau da hinstellen. Muss natürlich schauen, weil die ist natürlich durch die riesen Batterien da drinnen schon relativ schwer, dass das vom Fundament her passt und sowas. Ja. Also man kann die jetzt nicht einfach nur auf eine Wiese stellen. Das muss natürlich schon da ein Fundament sein. Aber dann kann man die da hinstellen tatsächlich und da ist eine eigene Batterie erstmal drin und einfach erstmal betreiben, genau.
Das finde ich sehr cool. Das erinnert mich so ein bisschen an das, was wir tun. Wir stellen ja auch einfach unsere Studios dahin, wo auch früher jemand gedacht hätte, naja, wie willst du denn diese da eine 1,5 Tonnen mal eben so schnell hinstellen? Also ich weiß, wovon du
Gleiches stellst. Gewicht, genau.
Ja, genau. Spannend. Was glaubst du denn, was so die wichtigsten 1-2 Schritte sind, und wen braucht es dafür, damit wir unsere Thema Ladestruktur massiv nach vorne bringen können in Deutschland?
Was wir dafür brauchen, ist aus meiner Sicht, glaube ich, das Allerwichtigste ist überhaupt Aufklärung. Es gibt so viele coole technische Lösungen schon. Wir haben jetzt die einen oder anderen schon angesprochen für Zuhause laden oder auch das öffentliche Laden, die aber eigentlich halt ganz viele Wissensträger einfach gar nicht wissen. Mhm. Also, oder Entscheidungsträger, muss man sagen, einfach nicht wissen, was einfach draußen möglich ist. Und das Wissen, das weiß ja der normale Kunde zu Hause nicht, wie cool das ist und wie viel Geld er sich sparen kann, wenn er eine PV-Anlage hat und selber fahren kann. Genauso wenig wissen jetzt irgendwelche Gewerbetreibenden gar nicht, welche Möglichkeiten es gibt mit Schnelllademöglichkeiten oder eben mit so einer Flexpole, wie das macht. Und alleine diese Aufklärung, das ist für mich ein Kernpunkt. Und da brauche ich noch gar nicht die Politik oder irgendwen außenrum, sondern einfach nur diese Aufklärung, dass die Leute wissen, was ist technisch heute bereits möglich und nicht erst in 5 Jahren, sondern jetzt. Und diese Aufklärung, deswegen finde ich das so schön, dass wir miteinander sprechen, dass wir das hinkriegen, weil dann hat man schon einen Riesenschritt nach vorne gebracht.
Ja. Private Anekdote dabei. Wir diskutieren das ja auch regelmäßig in unserer Eigentümergemeinschaft, wie wir eine vernünftige Infrastruktur hinzubringen. Und da gibt es schon viele, die e-seitig unterwegs sind. Aber es ist, ich hätte gesagt, 70% haben ein riesengroßes Fragezeichen im Gesicht stehen, wenn sie über dieses Thema nachdenken, weil sie es einfach nicht wissen. Ja? Das heißt gar nicht mal, dass sie sich nicht dafür interessieren, aber der Zugang zu der Information, der ist nicht einfach. Ja? Also man muss sich wirklich reingraben, um es zu verstehen. Ja? Und nicht jeder wie du und ich wollen es richtig verstehen, was es denn braucht am Ende des Tages.
Und ich glaube, das ist die Riesenchance für uns. Und deswegen glaube ich, ist es auch toll, so einen Konzern wie Volkswagen im Hintergrund zu haben, weil man dann natürlich eine andere Reichweite bekommt. Und es ist unsere Aufgabe, das sicherzustellen, dass es die Leute verstehen. Und da geht es jetzt gar nicht, dass wir unsere Lösung verkaufen. Es kann auch die vom Wettbewerb sein, sage ich jetzt mal. Mhm. Es geht aber darum, diese Elektromobilität und damit halt auch den Sustainability, den Nachhaltigkeitsgedanken nach vorne zu bringen, um das den Leuten zu erklären. Also das ist unsere Aufgabe.
Nick, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns ein bisschen tiefer in das Thema einzusteigen. Wir werden es euch allen auch nochmal verlinken und in die Shownotes, dass alle diejenigen, die tiefer in das Thema eintauchen möchten, genug Input bekommen, um den nächsten Schritt zu gehen. Ich würde dir gerne noch eine Abschlussfrage stellen, weil das alle meine Gäste bekommen. Und zwar dein persönlicher Workhack. Ja. Gibt es irgendwas, was deinen persönlichen Arbeitsalltag massiv positiv nach vorne gebracht hat? Gibt es irgendwas, was mindblowing für dich ist? Es können auch Kleinigkeiten sein. Es ist ganz spannend, was da immer so kommt.
Das ist jetzt schon ein bisschen her und ich würde sagen, inzwischen ist es Standard. Aber als ich bei Ellie angefangen habe, war das zumindest meiner alten Firma, war das nicht Standard. Das sind zwei Sachen. Das eine ist, dass man natürlich alle im gleichen Dokument arbeitet. Es werden keine Dateien verschickt, sondern es gibt nur online in der Cloud die Dokumente und man arbeitet zusammen in den Google Docs oder Microsoft Docs. Und dieses gemeinsam an Dateien arbeiten, das ist so ein riesen Vorteil. Inzwischen würde ich sagen, absoluter Standard, aber es gibt, glaube ich, immer noch genügend Unternehmen, die das nicht machen. Für mich war das vor vier, fünf Jahren tatsächlich mind-blowing, wie schnell man einfach auch Präsentationen mit 100 Leuten gleichzeitig einfach nach vorne bringen kann. Das ist der Wahnsinn. Und das Zweite ist, tatsächlich kommt auch aus der Google-Welt, sind Google Datasheets. Also, dass wir da einfach eine wahnsinnige, schnelle und gute Transparenz in unsere eigenen Zahlen bekommen. Dass man dem Unternehmen und jedem Unternehmen sofort sieht, okay, wie sind unsere Zahlen, wo verkaufen wir wie was? Und dass man das so schön und kundenfreundlich ganz einfach darstellen kann, das ist für mich auch mind-blowing gewesen.
Das werden wir euch auch noch verlinken. Inzwischen entwickelt sich das zu einem schönen Bucket, wo alle Leader reingreifen können, alle Menschen, die digital arbeiten, die remote arbeiten, die hybrid arbeiten. Vielleicht findest du da für dich auch noch was drin in diesem Bucket.
Cool, ja, ich schaue gerne mal rein. Genau.
Ansonsten danke ich dir recht herzlich und ich freue mich sehr auf alles, was da bei euch noch kommt. Ich werde euch weiterverfolgen.
Danke, Lina. Vielen Dank für das Interview. Ich freue mich auch auf unser nächstes Wiedersehen.
Das war wieder eine Folge von Leaders and Missions. Ich freue mich wirklich sehr, dass du eingeschaltet hast und hoffe, es hat dir gefallen. Lass uns gerne eine Bewertung da und teile diese Folge auf Social Media oder in deinem Netzwerk. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Leaders and Missions.